Deutschlandfunk. Kulturfragen. Die Zeiten, in denen sich klare Kunsthauptstädte definieren lassen, Paris für das 19. Jahrhundert zum Beispiel oder New York für das 20., sind lange vorbei. In kaum einem kulturellen Bereich ist die Globalisierung so schnell und so nachhaltig spürbar geworden wie in der bildenden Kunst. Der alte Gegensatz zwischen Metropolen und Peripherie ist verschwunden. Durch Digitalisierung und neue Reisemöglichkeiten ist es heute möglich, von überall aus auf der ganzen Welt wahrgenommen zu werden und als Künstler auch wirtschaftlich zu überleben. Weltkarten der Kunst nach 89 heißt eine Ausstellung, die noch bis Ende des Monats in der Akademie der Künste in Berlin zu sehen ist und diese aktuelle Entwicklung an ausgewählten künstlerischen Positionen nachzuerzählen versucht. Zusammengestellt hat diese Ausstellung die Kulturwissenschaftlerin Andrea Buddensieg auf Grundlage eines Forschungsprojektes am Zentrum für Kultur und Medien in Karlsruhe. Mit ihr hat Stefan Koldorf gesprochen.
Frau Buddensieg, im Einleitungstext zu Ihrem Projekt und zu Ihrer Ausstellung steht der schöne Satz, der universelle Geltungsanspruch der westlichen Moderne ist unhaltbar geworden. Das ist natürlich ein Satz, der knallt wie ein Peitschenhieb. Hat es denn diesen universellen Geltungsanspruch der westlichen Moderne überhaupt hier gegeben?
Eigentlich vielleicht unbewusst, aber den hat es schon gegeben, indem die Moderne eigentlich ein Projekt war, was auch exportiert wurde. Und man hat ja versucht, andere Länder zu modernisieren quasi und die Moderne dorthin zu bringen. Das heißt auch, eine gewisse Kunststile in anderen Ländern zu etablieren, ohne sich zu hinterfragen, wie lokal ist eigentlich die eigene Moderne. Also die Moderne hatte ja einen Internationalisierungsanspruch, aber die Bewegung ging eigentlich meistens vom Westen aus, also Europa und den USA.
Das hört sich so ein bisschen nach Kolonialisierung mit kulturellen Mitteln an, was sie da gerade beschrieben hat. Ist das die Diagnose der letzten Jahrzehnte?
Nicht der letzten Jahrzehnte, sondern der Jahrzehnte vor den letzten Jahrzehnten. Also wir setzen im Projekt eigentlich mit 1989 an, als einer geopolitischen Wende, die sich auch stark auf die Kunstszene ausgewirkt hat und auf die Kultur. Und von daher möchten wir gerne zeigen, was sich in den letzten 20 bis 30 Jahren geändert hat im Rahmen eines Globalisierungsprozesses.
Nun ist ja 1989 für uns vor allen Dingen das Jahr, in dem der sogenannte eiserne Vorhang aufgegangen ist, der Ostblock begonnen hat, zunächst zu erodieren, später dann zusammenzubrechen. Sie blicken aber weiter, Sie blicken nicht nur nach Osteuropa, also scheint in diesem Jahr weltweit was los gewesen zu sein und nicht nur an der deutsch-deutschen Grenze.
Ja, ich meine, der Fall der Berliner Mauer ist symbolisch, aber die geopolitische Verschiebung nach 1989 hatte ja Auswirkungen bis zum Beispiel nach Kuba. Also wenn man sieht, in Kuba gab es sehr früh auch eine Biennale in Havanna, die stark auch von der Sowjetunion finanziert wurde. Im Rahmen des Zerfalls des Sowjetischen Reiches fiel auch diese Finanzierungsmöglichkeit weg. Also es gab natürlich weltweite Auswirkungen durch das Ende des Kalten Kriegs.
Biennalen haben Sie gerade angesprochen. Sind die Biennalen sozusagen der in Form gegossene Ausdruck dieses neuen Selbstverständnisses von Kunst? Überall finden jetzt Biennalen statt, viel, viel mehr als noch vor 30 Jahren.
Ja, ich denke schon. Also es gibt neue Kunstregionen, die sich neu formieren und auch nicht mehr am sogenannten Westen orientieren. Also ich möchte da zum Beispiel erwähnen die Asia Pacific Triennial, die 1993 gegründet wurde und damit auch Australien in einen neuen kulturellen Zusammenhang brachte, also dass sich Australien stärker zu Asien hin orientierte. Diese Triennale war besonders wichtig, aber auch für die asiatischen Anrainerstaaten, die sich auf einmal auch als neue Kunstregion empfanden. Ein anderer Punkt wäre nochmal, wenn ich nochmal auf die Biennale in Havanna hinweisen darf, die explizit sich am Anfang als eine Biennale für die Dritte Welt sah, im Grunde als Gegenmodell zu den Biennalen, die es im Westen schon gab. Die Istanbul-Biennale ist auch eine frühe Gründung, also auch schon in den frühen 80er Jahren, die wichtig war und wichtig ist, eigentlich als auch eine Öffnung für die Kunstszene in der Türkei. Und wie man heute sieht, ist Istanbul ja zu einem neuen Zentrum geworden. Ein Zentrum für arabische Staaten, im Umfeld. Also nicht nur politisch hat die Türkei eine neue Bedeutung gewonnen, sondern auch eine neue kulturelle Bedeutung. Und die Biennale spielt da eine wichtige Rolle.
Frau Buddensiek, bedeutet das denn im Umkehrschluss für die Künstler aus den Ländern, die Sie gerade beispielhaft genannt haben, dass die sich zuvor in Richtung Europa und Nordamerika hauptsächlich orientiert haben oder orientieren mussten, weil da über Kunstmärkte schlicht die Absatzmöglichkeiten überhaupt vorhanden waren, um von der Kunst auch leben zu können?
Ja, genau, das stimmt. Früher musste man, um Erfolg zu haben, in der Nähe des Kunstmarktes quasi leben. Das heißt, es war meistens ja New York. London war ein wichtiges Zentrum. Deutschland war früher auch ein wichtiges Zentrum für den Kunstmarkt. Heute muss man das nicht mehr. Durch die digitalen Medien, durch Reisemöglichkeiten kann ich auf dem Land wohnen oder ich kann in Indonesien leben und doch Erfolg auf dem auch westlichen Kunstmarkt haben. Darüber hinaus haben sich ja ganz neue Kunstmärkte entwickelt. Also der chinesische Kunstmarkt hat ja schon den europäischen überholt. Der indische Kunstmarkt entwickelt sich momentan sehr stark. Und Hongkong ist eine wichtige Drehscheibe geworden. Das heißt, diese Konzentration auf einen Kunstmarkt, der weltweit wichtig ist, die gibt es ja gar nicht mehr. So dass sich die Kunstwelt stark dezentralisiert hat. Und abgesehen davon kann ich heute aufgrund der digitalen Medien, ja Facebook und E-Mail und so weiter, sehr leicht kommunizieren, so dass ich eigentlich meine Produktion von meinem Standpunkt aus steuern kann, auch auf einem anderen Kontinent.
Nun sind die ökonomischen Aspekte die einen. Stellen Sie denn auch fest, dass damit einhergeht so etwas wie ein neues oder ein anderes Selbstbewusstsein in den Ländern?
Ja, ich glaube schon. Ich meine, da ist dann wieder China ein sehr gutes Beispiel. In China haben Künstler einen sehr großen sozialen Stellenwert gewonnen, durch den wirtschaftlichen Erfolg auch. Es ist zu beobachten, dass in Gegenden, die eigentlich keine entwickelte Kunstszene vorher hatten, also die an der Moderne jetzt nicht stark teilgenommen haben, sich durch die neuen Möglichkeiten Kunstszenen entwickeln, die wichtig für die Gesellschaft sind. Also das heißt, es werden von Künstlern Art Spaces gegründet, die auch gesellschaftliche Funktionen wahrnehmen. Ein Beispiel möchte ich nennen. Es gibt diesen Art Space Sun Art, der von Künstlern in Vietnam gegründet wurde. Und der Versuch findet dort statt, auch eine Geschichte des Landes darzustellen, die jenseits einer offiziellen Geschichtsschreibung ist.
Voraussetzung dafür ist ja wahrscheinlich eine politische Öffnung oder andere politische Rahmenbedingungen. Das heißt, die politischen Befreiungsbewegungen, die es beispielsweise in Nordafrika gegeben hat, Sie haben gerade Asien erwähnt, auch da hat sich viel getan in den letzten Jahren, führen die zu einer neuen Art von Kunst oder führen die in Anführungsstrichen nur dazu, dass die Kunst, die es dort immer schon gegeben hat, jetzt auch gezeigt werden kann?
Ich würde sagen, beides. Also die Kunst kann einmal gezeigt werden, aber es führt auch zu einer neuen Art von Kunst, die sich vorher nicht so hat durchsetzen können. Und Künstler haben ja Möglichkeiten, zum Beispiel durch Residencies viel zu reisen, andere Länder kennenzulernen. Also das heißt, ihren Horizont zu erweitern, was auch wiederum in ihre Arbeit einfließt, sodass sie also auch neue Aspekte mitbringen und mit neuen Techniken arbeiten. Also ich glaube, so die Video ist ja ein Medium, was weltweit angewandt wird und ganz neue Möglichkeiten bietet, weil man auch nicht eine Art Kunstgeschichte abarbeiten muss, wie in der Malerei zum Beispiel.
Sie arbeiten am Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Da gibt es ein Forschungsprojekt zum Thema und es gab auch schon eine Ausstellung, die hieß The Global Contemporary, Kunstwelten nach 1989. Wie recherchieren Sie da? Wie können Sie Kontakt halten? Müssen Sie viel reisen? Kommen Künstler nach Karlsruhe, um dort aus ihren Ländern zu erzählen? Was ist jetzt in diese zweite, in diese neue Ausstellung in Berlin eingeflossen?
Zu Beginn des Projekts sind wir viel gereist, haben Konferenzen organisiert und eigentlich ein Netzwerk aufgebaut. Für die Ausstellung, die in Karlsruhe schon stattgefunden hat, hatten wir ein Beratergremium mit jüngeren und älteren Kuratoren und Wissenschaftlern, die aus ganz verschiedenen kulturellen Zusammenhängen kamen. Und die Karlsruher Ausstellung war stark auch künstlerdominiert. Die Ausstellung jetzt in Berlin konzentriert sich auf eine Dokumentation, die wir versucht haben, um dem Publikum zu veranschaulichen, was sich getan hat. Das heißt, welche Ausstellungen haben stattgefunden, die prägend waren auch für ein Bewusstsein einer globalisierten Kunstszene. Dann zeigen wir die Entwicklung der Biennalen anhand von Landkarten, Katalogen. Wir zeigen die Entwicklung des Kunstmarkts. Dieser dokumentarische Teil steht in Berlin im Vordergrund, während in Karlsruhe eigentlich die Künstlerarbeiten stärker im Vordergrund gestanden haben. Wir haben schon für die Karlsruher Ausstellung, aber es wurde weiterentwickelt, haben wir eine Datenvisualisierung entwickelt, die den Besucher erleben lässt, wie sich die Biennalen ausgebreitet haben. Also auch die Dynamik der Neugründungen von Biennalen, wie die Künstler, die an den Biennalen teilnehmen, die oftmals an 3, 4 Biennalen teilnehmen, also die aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen kommen. Also diese Internationalisierung eigentlich der Kunstszene lässt sich sehr schön anhand der Künstlerbeteiligung bei den einzelnen Biennalen zeigen. Und wir versuchen, den Kunstmarkt visuell zu veranschaulichen. Also das heißt, wie der Import-Export von Kunst im Verhältnis zu anderen wirtschaftlichen Daten steht.
Es wird aber schon nicht nur in Form von Schaubildern und Diagrammen gezeigt. Sie zeigen schon auch Kunst in dieser Ausstellung jetzt, oder?
Ja, klar. Wir haben 15 künstlerische Positionen, die sich mit Themen wie Biennalen auseinandersetzen, zum Beispiel wie Thierry Geoffroy, der mit seinem Projekt Biennialist die Themen von Biennalen hinterfragt, Besucher befragt und eigentlich die Biennalen kritisch auseinandernimmt. Wir haben dann die Arbeit Oasis von der AES Group, die sich auseinandersetzt mit Klischeebildern, die durch den Tourismus auch entstehen. Und vor allem aber, wir zeigen auch, dass die Arbeit Oasis von der AES Group, die eine gewisse Islamophobie thematisiert, indem sie zeigen, wie Europa aussieht, wenn es islamisiert ist. Also das Guggenheim-Museum dann mit einer Kuppel zum Beispiel. Aber auch dann westliche Klischees zeigen von Beduinen zum Beispiel. Also die Arbeit nimmt sich als Form ein Beduinenzelt. Also wir versuchen auch künstlerische Positionen, die sich mit der Kunstwelt auseinandersetzen, zu zeigen.
Und ich habe gesehen, wenigstens ein Deutscher darf in dieser globalisierten Kunstwelt nach 89 auch noch vorkommen.
Ja, Christian Jankowski. Mit einer Arbeit, die er für die Kunstmesse in Köln realisiert hat, in der er Kunst verkauft wie in einer TV-Sendung. Also als er hat professionelle Moderatoren dafür engagiert, die dann Kunstwerke anpreisen, wie in den Verkaufssendungen im Fernsehen.
Sie haben das vorhin schon erwähnt. Es gibt eine Studie, die zum ersten Mal belegt, dass China die Vereinigten Staaten überholt hat, was Kunstmarkt angeht. Auf der anderen Seite liest man gelegentlich, dass es da in China vor allen Dingen einen großen Nachholbedarf gibt im Moment, dass also die Kunst des Landes selbst, die während der Kulturrevolution entweder zerstört wurde oder ins Ausland gebracht wurde, wieder zurückgekauft wird, dass man aber auch ein großes Interesse an klassischer Moderne hat, dass also Renoir gekauft wird und Van Gogh wird inzwischen nach China verkauft und so weiter und so fort. Welche Rolle spielt da die unmittelbare zeitgenössische Kunst? Trauen sich diese neuen Kunstmärkte an die Zeitgenossenschaft schon heran?
Ja, schon. Es wird sehr viel in Kunst investiert in China. Das ist natürlich eine kleine Elite, die investiert. Aber die Künstler haben eine neue Rolle bekommen. Denn Künstler, die nach 89 China verlassen haben, kommen ja auch wieder zurück. Das heißt, sie haben ein Studio dann von mir aus in New York und Peking. Und es ist eine junge Generation herangewachsen, die interessante Projekte realisiert und konzeptionell sehr stark ist.
Wie nehmen die Sammler, wie nehmen die Teilnehmer an diesem neuen Kunstmarkt, wie nehmen die zeitgenössische Kunst wahr und auf? Ist das nur ein Faszinosum, was Lustiges, was Exotisches? Da sind welche, die sich was trauen? Oder gibt es richtig eine ernsthafte Auseinandersetzung und wird das auch gekauft?
Ich würde sagen, es gibt eine ernsthafte Auseinandersetzung, aber Kunst ist natürlich auch Investment. Also der Investmentcharakter bei Sammlern steht in China, glaube ich, stark im Vordergrund. Aber es gibt natürlich auch Sammler, die sich einlassen und die sehr engagiert sind und die sich auch für den kunsthistorischen Diskurs zum Beispiel interessieren, der ja auch in China zurzeit entwickelt wird, beziehungsweise es wird versucht, eigenen Diskurs mit dem westlichen Diskurs zu einem Dialog zu bringen. Und da spielen Sammler als Sponsoren auch eine große Rolle.
Haben Sie in Anführungsstrichen nur zu Künstlern oder auch zu Sammlern, zu Galeristen, zu Vermittlern, auch zu Kunsthistorikern aus diesen Ländern Kontakt gehabt?
Also wir haben sehr viel zu Wissenschaftlern, also zu Kunsthistorikern, Kuratoren Kontakt gehabt, aber natürlich auch zu Institutionen, Sammlern weniger eigentlich.
Was erzählen Ihnen die Vertreter der Institutionen? Können die frei agieren in diesen Ländern? Können die ausstellen, was sie gerne möchten?
Das ist unterschiedlich. Es gibt natürlich in vielen Ländern Zensur. Für uns ist es spannend zu sehen, wie man eigentlich trotzdem versucht, einen Diskurs einzubringen durch Ausstellungen, die jetzt nicht im offiziellen Diskurs vorkommen. Also so ein Beispiel wäre zum Beispiel Carol Lu, eine Kuratorin aus Beijing, die jetzt in Shenzhen das OCIT-Museum künstlerisch leitet. Die versucht in den Ausstellungen, die sie zusammen mit ihrem Mann Liu Ding gestaltet, Projekte und Diskurse zu veranschaulichen durch Texte, Informationsmaterial und so weiter, um eigentlich bei den Besuchern ein Bewusstsein für diese Diskurse zu eröffnen und eigentlich Diskussionen anzuregen.
Wenn Sie sowas jetzt dokumentieren in Deutschland, hilft das dann den Leuten in den Ländern eher oder müssen Sie damit rechnen, dass das zu neuen Repressionen führt?
Also was wir dokumentieren, das zeigen wir ja in Deutschland. Also unsere Ausstellung, also die Karlsruher Ausstellung und die Berliner Ausstellung finden ja in Deutschland statt. Man müsste, wenn man die zum Beispiel diese Dokumentation woanders zeigte, sie auch jeweils adaptieren. Also es werden überall andere Geschichten erzählt eigentlich. Also was wir zeigen wollen hier ist, dass es nicht die eine Geschichte mehr gibt, sondern dass es ganz unterschiedliche Geschichten gibt. Und da würde man den Fokus nochmal ändern, wenn man das in einem anderen Land zeigte. Also wir haben unsere Ausstellung eigentlich für einen Besucher ausgerichtet, die also eher aus dem westlichen Kontext kommen und wollen eigentlich zeigen, wie sich die Welt verändert hat.
Die Versuche dazu, die hat es ja schon verschiedentlich gegeben, ganz groß, beispielsweise im Rahmen der Documenta, die Ogwi Enwesur vor 10 Jahren kuratiert hat. Wie nachhaltig sind solche Versuche, dem Westen zu sagen, nun hört doch mal auf mit eurer Euro- oder US-Zentriertheit, nun schaut doch bitte mal, was es auf der Welt sonst so gibt. Was haben Sie für ein Gefühl, wie kommt das an, wie viel bleibt da hängen?
Ich glaube, das ist ein Prozess, der einfach sehr langsam ist, aber er ist in Gang gekommen. Die erste Ausstellung, die im Westen war ja die Ausstellung von Jean-Hubert Martin, Magicien de la Terre, die sich 89 mit der Frage beschäftigt hat, also Globalisierung der Kunst. Das war eine Ausstellung, die ganz scharf kritisiert wurde, aber vielleicht gerade dadurch so einen großen Effekt hatte. Also auch Enwesur zitiert dann die Ausstellung Magicien de la Terre. Also sie ist ein Bezugspunkt eigentlich für sehr viele, die dann nach neuen Lösungen gesucht haben. Und man sieht auch in der Kunstgeschichte, dass langsam, also auch in Deutschland in der Kunstgeschichte, dass langsam ein Prozess in Gang gekommen ist, sich dem Thema also Globalisierung auch zuzuwenden und neue Zusammenhänge zu sehen. Es gibt natürlich dann immer unterschiedliche Diskurse. Also das zum Beispiel, wenn ich den Diskurs in Frankreich mir ansehe oder vor allem in den anglophonen Ländern, die aufgrund ihrer eigenen Kolonialgeschichte noch stärker in dem postkolonialen Diskurs verankert sind.
Also haben wir da in Deutschland sozusagen ein Defizit aus unserer eigenen Geschichte heraus?
Ja, ich glaube schon. Deutschland hatte einen anderen Fokus auf die eigene Geschichte natürlich durch den Nationalsozialismus, der bewältigt werden musste beziehungsweise thematisiert werden musste. Es ist ein anderer Diskurs, als er in England geführt wurde.
Sie haben die Kunstgeschichte vorhin angesprochen. Funktioniert eigentlich das klassische Instrumentarium der Kunstgeschichte noch, um diese Kunst, die da jetzt globalisiert entsteht, zu beurteilen? Das ist ja keine chronologische, keine kunsthistorisch stringente Fortsetzung von Entwicklungen, die Sie da dokumentieren.
Ja, genau. Es ist ein Problem in der Kunstgeschichte, dass wir versucht haben, auch anzusprechen durch ein Programm, was wir Global Studies genannt haben, bei dem wir junge Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus verschiedenen Fächern eingeladen haben, zu diskutieren, was bedeutet das eigentlich, heute über zeitgenössische Kunst zu sprechen. Denn das reine Instrumentarium der Kunstgeschichte reicht dafür gar nicht aus. Und eigentlich kommt man sogar weiter mit interdisziplinären Ansätzen. Zum Beispiel die Ethnologie steht ja auch vor dem Problem, wie gehe ich damit um, wenn ich über Kunst zum Beispiel aus einem afrikanischen Land spreche und dann ja ein anderes Instrumentarium habe, als es die Kunstgeschichte hat. Und es muss eigentlich beides zusammenkommen. Also das sind Fragen, die wir auch weiter eigentlich thematisieren möchten.
Entstehen da Instrumentarien in den Ländern selbst? Also gibt es, Entschuldigung, wenn die Frage jetzt wahrscheinlich furchtbar ignorant und naiv klingt, gibt es in Australien, gibt es in Indonesien, gibt es in China Kunsthistoriker, die sich bemühen, eine Form zu finden, die eigene Kunstgeschichte zu schreiben oder fortzuschreiben nach 89?
Also Australien hat in der Hinsicht sehr gute Ansätze. Also die sind eigentlich weiter noch als wir. Und in China wird eigentlich die eigene Tradition nochmal thematisiert. Das heißt, auf welche Tradition beziehen wir uns eigentlich? Und das wird, und man versucht, eine Brücke zu schaffen dann zu westlichen Kunstformen, Kunsttheorien. Und das ist eigentlich ein Prozess, der momentan vonstatten geht, also mit ganz unterschiedlichen Akteuren.
Und unabhängig vom Westen? Oder Sie haben gerade gesagt, man versucht Brücken zu schlagen. Heißt das, man schielt doch wieder so ein bisschen in Richtung Westen?
Ich glaube, man ist sehr damit beschäftigt, einen eigenen Weg zu finden. Aber wir haben zum Beispiel mit dem Präsidenten der Akademie in Peking gesprochen, Pangong Kai, der selbst in Tuschmalerei ausgebildet ist, aber auch als Designer arbeitet und auch zeitgenössische Kunstformen praktiziert. Der meinte, die Schwierigkeit ist, die alten Theorien, das, was im Grunde für ihn wichtig ist als Tuschmaler, in die Neuzeit zu bringen, was sich dafür nicht eignet. Das heißt, er braucht westliche Theorien, die dann aber adaptiert werden müssen beziehungsweise neu formuliert werden, umgeschrieben werden müssen für einen eigenen Weg.
Sie sind als Wissenschaftlerin und als Kuratorin natürlich in erster Linie der Wissenschaft und auch der Präsentation verpflichtet. Trotzdem darf man in der Rolle wahrscheinlich auch Wünsche haben. Wenn Ihre Ausstellung Nothing to Declare, Weltkarten der Kunst nach 89 am 24. März 2013 schließt, was sollten denn die Besucher dann gelernt oder zumindest mitbekommen haben?
Wir würden uns wünschen, dass sie sich neue Fragen stellen, dass sie also viele Sachen nicht mehr selbstverständlich hinnehmen, sondern sich fragen, ja, wie sieht das eigentlich aus? Also zum Beispiel, wenn man in Sammlungen geht, dass man sich eher fragt, ja, wie ist die Sammlung eigentlich zusammengesetzt? Was sehe ich hier? Es gibt zwar immer Ausstellungen wie Kunst aus Indien oder Kunst aus China und so weiter, aber wenn man sich die Sammlungen in den Museen ansieht, finden diese neuen Ansätze noch wenig Platz in Sammlungen. Unser Ziel ist eigentlich, dass wir Besucher aufmerksam machen für neue Fragestellungen.
Heißt das, löst doch bitte die Völkerkundemuseen aus und integriert sie in die Kunstmuseen?
Das wäre unser nächstes Thema jetzt. Nein, das wäre natürlich nicht die Antwort, aber natürlich sind die Völkerkundemuseen auch in einer Krise. Was stellen sie aus? Wie gehen sie mit zeitgenössischer Kunst um? Und das ist ein Problem, was ja gerade auch in Berlin eigentlich eine zentrale Frage ist im Zusammenhang mit dem Humboldt-Forum. Mhm. Und also, es gibt da aber noch kein Patentrezept. Es gibt verschiedene Lösungen und ich finde, das ist ein sehr spannendes Problem.
Das heißt, mit Ihrem Projekt am ZKM wird es auch nach der Ausstellung weitergehen. Es gibt neue Fragestellungen.
Ja, es wird dann Global Studies heißen und es soll jetzt wieder eine neue Forschungsphase kommen, nachdem die Ausstellung eigentlich eine Zwischenbilanz ist.
Und da Sie das Humboldt-Forum gerade angesprochen haben, stehen Sie mit den Verantwortlichen dafür in Kontakt? Gibt es da einen Austausch?
Also es gibt einen gewissen Austausch, aber wir sind in Karlsruhe dann doch nicht so direkt zentral wie in Berlin.
Aber man beobachtet.
Ja, genau.
Sie hörten die Kulturfragen. Über die Veränderung der globalen Kunstszene sprach Stefan Koldorf mit der Kulturwissenschaftlerin Andrea Buttensiek, die zurzeit eine Ausstellung in der Akademie der Künste in Berlin dokumentiert.